Vielen Dank für die vielen Gebete, fürs Einladen, für jede Art der Unterstützung. Ich werde mich ganz kurz vorstellen, denn das ist der unwesentlichste Teil. Die Zeit ist kostbar. Also ich bin Cornelius Schulz und bin beschäftigt oder bin im Dienst im Missionswerk Friedensbote. Geboren bin ich in Kasachstan. Wir sind vor 45 Jahren damals emigriert nach Deutschland, meine Eltern mit 8 Kindern. Jetzt bin ich verheiratet, haben 4 Kinder mit meiner Ehefrau Anna zusammen. Sie hat auch grüßen lassen. Und 12 Enkelkinder. Also kommt doch mehr. 2 Pflegekinder auch noch dabei. Ja, soweit vielleicht zu meiner Person. Und jetzt vielleicht zum Friedensbote-Bereich ein, zwei Sätze. Ich habe da im Foyer, im Eingang, einen kleinen Büchertisch aufgebaut. Da dürft ihr euch bedienen. Wenn jemand Freude hat, in den Kasten was reinzulegen, die Taschenbücher vielleicht 3-4 Euro, die anderen größeren Bücher vielleicht 5-6 Euro. Wer nichts reinlegt, ist kein Diebstahl. Man hat oft kein Geld dabei. Und deshalb ist gut, nehmt dann ein Buch mit, liest es schön und viel Freude dabei. Wer mehr reinlegt, ist keine Sünde, das wird dann verrechnet mit Friedensbote. Soweit zu den Büchern. Und dann habe ich noch eine Sache, und zwar, wir sind ein Missionswerk, wir haben uns das vorgenommen, wir wollen nicht unter die Bettler gehen, aber auch nicht auf indirekte Andeutungsart, um zu die Unterstützung zu empfangen. Aber trotzdem wollen wir viele Fragen auch, was geschieht bei euch im Missionswerk, was sind eure Dienste, auch gerade durch die Corona-Zeit hat der Herr uns wunderbar durchgetragen mit Finanzen, mit humanitäre Hilfe, mit allem drum und dran. Wir dürfen nur dankbar sein. Wir haben nicht Grund zum Jammern. Und der Herr ist da. Auch in der Ukraine übrigens ist der Herr auch, obwohl es nicht so aussieht vielleicht. Und deshalb, ich habe da einige Exemplare Hefte ausgelegt, auch da vorne, neben den Büchern. Ihr dürft die paar vielleicht mitnehmen. Alle 2 Monate wird so ein Heftchen geschrieben und da wird kurz berichtet, was geschieht, was der Herr tut. Und wie der Herr uns und euch und viele, viele Gemeinden verwendet in dieser letzten Zeit, bevor er kommt. Und wer vielleicht privat so ein Heft haben möchte, darf sich dort leserlich eintragen und er kriegt sie dann privat entweder per Mail oder per Post geschickt. Und die kostbarste Seite oder die wichtigste Seite in diesem Heft ist die vorletzte Seite. Hier werden auch Gebetsanliegen aufgeschrieben. Und da könnt ihr auch dafür beten. Wir würden uns sehr freuen. Wir wünschen, dass es immer mehr Beter gibt. Nicht alle können hingehen zu denen, nicht alle können spenden, nicht alle können humanitäre Hilfe sammeln. Aber Gebet ist doch möglich für die meisten. Auch für die ganz alten Menschen sogar. Und die tun es wahrscheinlich auch am meisten. Das ist so vielleicht ganz kurz zu diesem Bereich Büchertisch und Missionswerk und so weiter. Und wenn ich mal aus Versehen sage, wir machen etwas oder das Missionswerk macht etwas, dann ist das dann sage ich das, weil meine Grammatik das so erlaubt irgendwie. Aber in Wirklichkeit ist das, der Herr tut das, okay? Also wir sind nicht dir, nicht mir Herr, nicht uns, dir gebührt die Ehre. Nach diesem Motto möchte ich auch ein paar Bilder gleich zeigen und ein bisschen berichten aus der Ukraine. Die Bilder sollten wir nicht öffentlich machen, denn unsere Mitarbeiter gerade in Zentralasien, die bekommen viel Schwierigkeiten. Geheimdienst, mittlerweile müssen sie Geschwister verstecken und manche werden wahrscheinlich untertauchen. Also das sind die islamischen Staaten, Länder, wo bis jetzt jahrelang Dienste geschahen, sozusagen ungestört, aber man wurde beobachtet. Und jetzt dieses Jahr hat es massive Schwierigkeiten gegeben, Geheimdienstbesuche, Behörde für Religionswesen und so weiter. Und das andere ist auch die Ukraine. Es gibt auch eine Zeit nach dem Krieg. Das bedenken wir gar nicht. Wir denken, hurra, wir helfen, jetzt fahren wir alle dahin. Aber es gibt genug Menschen, die unterwegs sind, die gucken und machen Fotos und reden und gucken, wer hilft wem. Wenn unsere Brüder in die Hände von den Russen fallen, dann werden sie sagen, ja, wieso habt ihr die Ukraine unterstützt? Wenn Sie die Russen mit unterstützen, mit humanitärer Hilfe, vielleicht mit Erste Hilfe oder sonst was, dann sagen die Ukrainer, warum habt ihr den Feinden unterstützt? Also es kommt ja noch eine Zeit nach dem Krieg. Und deshalb wollen wir keinen Anstoß, keinen Anlass geben und nicht mit Bildern uns präsentieren überall in diesem Internet. Internet ist nicht die beste Plattform. Ein Bruder sagte mal in der Ukraine, die Bombe ist neben dem Gemeindehaus eingeschlagen. Und dann sagt er, Gott sei Dank, dass das Gemeindehaus nicht so sehr beschädigt ist, und macht ein Foto ins Internet. Na ja, da waren schon die Daten da. Dann kam die zweite Rakete an. Dann hast du den Rest erledigt. Das geht so nicht. Und wir wissen das oft gar nicht. Ne? Deshalb vielleicht als Bitte, genau, dass man mit Verständnis auch mit so Sachen umgeht. Also ich würde gerne jetzt die Präsentation zeigen in der Ukraine und ein paar Worte zu sagen. Wir haben ja im vergangenen Jahr 50 Sattelschlepper humanitäre Hilfe rübergeschafft, weit über 500-600 Tonnen Güter, Lebensmittel, humanitäre Hilfe, Kleidung, Zelte, medizinische Hilfe und so weiter. Also der Herr hat gesegnet und dieses Jahr geht es genauso nahtlos weiter, die Unterstützung. Aber auch dort ist wieder der Sachverhalt ein bisschen anders geworden. Und heute möchte ich mal ganz kurz zeigen, und zwar am 6. Juni gab es doch diese Staumauer-Explosion. Wir werden uns nicht unterhalten, wer das gemacht hat oder wer es sein konnte. Das ist müßig, das werden wir mit euch nicht erfahren. Vielleicht erklärt uns die Logik ein bisschen was, aber erfahren werden wir das nicht. Für uns war die Sache ganz wichtig, dass wir einfach den Sachverhalt der Gläubigen und des Volkes beachten. Also wir sehen hier, das ist der Osten der Ukraine, was bekämpft und bestritten wird, wo viel Blutvergießen stattfindet. Cherson, das ist der Ort, wo viele Kämpfe stattfinden. Es geht ja um die Krim. Die Ukraine möchte die Krim zurückhaben, Russland möchte sie nicht hergeben und daher diese Spannung. Und in Cherson hat man die Staumauer gesprengt und es gab eine Riesenüberflutung. Und unsere Geschwister oder wir haben natürlich dann sofort gesehen, auch die Leute, die dort wohnen, Russen, ob das Gläubige sind, ob das jetzt Ukrainer sind, das spielt keine Rolle. Der Schrei, der Ruf ist da, hilft uns, wir kommen hier um, wir haben keine Hilfe, niemand kommt her. Und man kann sich nicht vorstellen, das Elend, was dort dann passiert, also Staudamm in der Ukraine angegriffen, Überflutungen und Evakuierungen. Man kann sich nicht vorstellen, was Wasser ausrichtet. Das sind Naturkatastrophen oder auch diese Naturmächte, sage ich mal. Da ist der Mensch absolut machtlos gegen Luft und Wellen und Stürme. Da kann der Mensch nichts tun. Und da werden Gegenden verwüstet, wenn das passiert. In meiner Heimat, in dem Jahr, wo ich geboren war, gab es so eine Riesenkatastrophe. Da sind zwei Seen aus 4000 Meter Bergen ausgebrochen, Staudämme waren geplatzt und sind dann an unseren Häusern vorbei geflossen. Tausende Menschen sind damals umgekommen, 162 war das. Genau, das sind unsere Mitarbeiter, das sind Freunde, Brüder, Bekannte, die sich gesagt haben, wir werden dort arbeiten, dienen, wir werden die Dienste machen, wir werden uns um die Menschen kümmern. Und so hat man ganz schnell eine Truppe zusammengestellt, die gesagt haben, wir werden jetzt Richtung Cherson gehen und dort unterstützen. Das ist der Bruder, wo ist der? Leonid, das ist unser Hauptmitarbeiter. Er ist derjenige, der alle LKWs annimmt, humanitäre Hilfe, alles organisiert. Die Leute kommen mit LKWs, mit kleinen LKWs, mit Bussen, mit Autos. Die humanitäre Hilfe wird dann ausgeladen. Unser Fahrer fährt, die Karte ist schon weg, fast bis nach Charkow oder je nachdem, bis an die Grenzen des Krieges. Dort wird alles ausgeladen und dann wird das alles verteilt in alle Richtungen. Und sowohl Nichtchristen als auch Christen und auch Behörden sind so dankbar, dass sie diese humanitäre Hilfe bekommen, samt Evangelium. Das ist nun mal unser Ziel Nummer eins. Das Evangelium muss weiterlaufen. Wir sind kein Missionswerk für humanitäre Hilfe. Ne? Wir sind kein Sozialamt oder ein Caritas oder so. Da gibt es andere Organisationen, die nur diese Hilfe leisten. Aber wir wollen das Evangelium weitersagen. Und so sehen wir, hier ist sein Sohn übrigens, genau, von Katschow. So sieht es aus, diese Bilder, die die Brüder gemacht haben. Sie sind dort und dann hat man gefragt, liebe Zeit, wo fangst du an? Wo fangen wir an zu helfen, oder? Das ist nur mal ein Bild, aber das sind ja Riesengebiete unter Wasser. Dann sitzen die Leute auf Dächern. Irgendwo sind Leute schon längst umgekommen. Alte, kranke Menschen können nicht fliehen. Also ganz, ganz großes Elend. Was dazu kommt, nach ein paar Tagen, das Wasser ist ja auch dann verseucht. Also das sind ja durch diese Massflut ist ja alles aufgewirbelt worden. Das sind Autos, Trecker, das sind Firmen, das sind Öle, das ist Chemikalien, da sind Leichen, Tiere, Menschen drin und irgendwann mal nach 2-3 Tagen ist schon vorbei. Das ist kein Trinkwasser. Und die Krankheiten, man fürchtet auch schon, dass sich vielleicht Cholera ausbreiten könnte. Und so haben diese Brüder alle möglichen Boote, Schlauchboote, Holzboote, alles was schwimmt, mal zusammengetrommelt, zusammengesammelt und fahren. Haben sie einen Konvoi zusammengestellt, haben gesagt, wir fahren dorthin mit so vielen Leuten und werden alte Menschen raustransportieren, kranke Menschen rausholen, einfach Menschen retten, aber auch ihnen, viele sind nur in ihrer Unterhose gerettet. So werden wir vor Gott stehen eines Tages. Das ist ein symbolischer Ausdruck, mit leeren Händen. Jemand sagte mal, der Mensch kommt so zur Welt. Also meine 4 Kinder kamen alle mit Fäusten zur Welt. 3 Mädchen und ein Junge. Alle mit Fäusten. Am letzten Tag auf der Beerdigung wird man die Hände zusammenfalten und dann ist man entspannt. Man geht leer weg. Obwohl das aussah, wir werden die Welt erobern, oder? So sieht das nämlich aus. Und hier sehen wir, dass alles wird zusammengekratzt, zusammengetan, um hinzugehen und Menschen zu helfen. Das ist Bruder Suchina. Er war einer von denen, der kriegt einen Anruf. Nikola, hast du schon mal gehört? Dein Haus existiert nicht mehr. Nee, habe ich noch nicht gehört. Dann haben sie mal eben per WhatsApp ein Foto geschickt. Sein Haus ist platt, existiert nicht mehr. Ja gut, dann ist mir noch leichter, dem Herrn zu dienen. Jetzt habe ich gar nichts mehr. Seine Frau ist ihm, er hat seine Frau nach Deutschland gebracht, seine Tochter und 4 Enkelkinder und ist selber zurückgefahren und arbeitet dort. Und so haben sie in den Booten, fahren sie von Haus zu Haus, auf den Straßen, wo früher Autos fuhren, da fahren die mit ihren Booten. Genau, das sind Fotos, Mitarbeiter und die Menschen, die sie dort begegnen, denen sie helfen. Wir haben auch vorhin gesehen, Leute mit Wasserbehältern, also da ist eine ganze Gruppe, die nichts anderes tut, als nur Wasser zu sammeln. An anderen Gebieten gibt es ja auch nur Brunnen, da kann man Wasser rauspumpen, gutes Wasser noch. Und das werden Hunderte, Tausende diese Plastikbehälter werden gefüllt mit Wasser und dann wird das dahin transportiert. Hier sehen wir genau. Ja, Wasser, plötzlich, von heute auf morgen, plötzlich ist das Wasser Gold wert. Leute, die das Brot teilweise im Kriegsgebiet Wochen und Monate nicht gesehen haben, die weinen, wenn sie ein Stück Brot in der Hand halten. Ist es uns mal passiert? Nee. Ich weiß noch, letzte Woche irgendwie eine Scheibe Brot, die schmeckte mir nicht. Ich dachte, die ist ein bisschen alt geworden, oder? Aber bei denen gibt es sowas nicht. Alles wird gerettet. Tiere, Menschen, Katzen, Hunde, alles wird mitgenommen, was sie bloß können. Hier ist die Brücke, die ist zerstört worden. Häuser stehen bis an die Gauben und an die Dächer unter Wasser. Und das ist eben die einzige Möglichkeit für uns heute, das Evangelium weiterzusagen. Die Leute waren zu vorher. Wohlstand, Reichtum, Karriere, das war alles wichtig, Nummer eins. Aber plötzlich tritt das völlig zurück. Und dann kommen die Fragen, wer seid ihr? wo kommt ihr her? Warum macht ihr das überhaupt? Woher habt ihr die Sachen? Wir hungern, wir haben gar nichts, wir sind blank in alle Richtungen und ihr bringt uns zu essen, das Wasser, Kleidung. Genau, dann haben viele auch Gideons Testamente oder von Friedensbote, wir drucken ja auch Testamente in Ukrainisch und auch Russisch und andere Sprachen. Und dann hier, Jesus Christus ist unser Herr, Gott hat uns den Auftrag gegeben und wir beten für euch, wir fiebern für euch und tausende Christen im Westen, in Deutschland, Österreich, Schweiz, vielleicht sogar in Frankreich, überall gibt es Christen, die beten für euch und die sammeln. Das, was ihr jetzt bekommt, das ist alles gesammelt von Christen, denen ihr nicht gleichgültig seid. Und so kann er dann da stehen an seinem Buß. Er sagt, ich habe mich schon so lange auf eine Predigt gar nicht vorbereitet. Brauchst du gar nicht. Der macht seine stille Zeit, der Herr redet zu ihm und er hat die Botschaft, die ist einfach da. Leute, lasst euch versöhnen mit Gott. Der Herr kommt wieder. Das ist doch heute auch die Lieder, die waren ja das Thema gewesen. Ja? Der Herr wird bald kommen. Seid ihr bereit oder nicht? Und dann sind die Menschen erschüttert. Viele weinen, bekehren sich. Viele bekehren sich. Das ist so ganz kurz mal der Ausflug gewesen über die Ukraine. Das ist nur ein Mini-Fenster. In diesem Jahr sind ja Tausende, wahrscheinlich über 10.000 Kinder in Freizeiten gewesen, die das Evangelium gehört haben. Und in Kirgisistan, Tadschikistan ist die Regierung, die Polizei dahinter. In Sibirien, Russland auch, da werden die Mitarbeiter rausgerufen. Also ist nicht so einfach, ihr Lieben. Beten wir, dass der Herr Gnade schenkt, dass vielleicht noch die Freiheit da ist, das Wort zu verkündigen. Soweit zu diesem Bereich, vielleicht Missionsbericht auch zur Ukraine. Nun möchte ich auch die restliche Zeit auch ein bisschen verwenden, um etwas zu sagen, der Herr kommt bald. Habt ihr das gewusst? Und mein Pflegesohn vor vielen Jahren, der war 6 Jahre alt, was heißt bald? Und das, genau diese Thematik behandelt die Bibel. Der Herr wird bald kommen, aber was ist bald? Ihr Lieben, 1. Thessalonicher Kapitel 4, Abvers 13. Ich möchte, heute wird nichts Neues erfunden, heute wird nur Mut gemacht. Diese ganze, viele Gedanken und Theorien und viele Endzeitentdeckungen, es gibt so viele Bücher, wir würden es gar nicht schaffen, alle zu lesen, die das beschreiben. Aber die Bibel hat nur ein paar Seiten davon. Also wir bleiben mal bei Thessalonicher. Die Thessalonicher, das ist eine Gemeinde in Griechenland. In Griechenland waren die Korinther und viele andere Christen. Und in Griechenland war die Welt, ich sage mal, die damalige Zivilisation, die Häfen, die Kultur, dann die ganzen Nationen haben Handel getrieben und dann der Götzendienst und dann die ganze Unmoral drumherum, alles war so eingestellt auf das System, auf den Hintergrund, was da alles ablief. Und in diesem System, aus den Menschen sind Leute zum Glauben gekommen. Und Paulus, der schreibt auch, ja, wir sind in Philippi verfolgt worden, wir sind verletzt und verwundet worden, wir sind trotzdem zu euch gekommen und haben euch die Botschaft gebracht. Und ihr habt sie angenommen und ihr wisst, wie wir unter euch waren. Wie ein Vater mit seinem Sohn oder wie eine Henne, die mit ihren Küken umgeht, zart, haben niemand belogen, betrogen, niemand ausgenommen, haben nicht gebettelt. Wir haben uns euch abgegeben und haben euch gedient. Das war so die Art und Weise, wie Paulus gearbeitet hat. Und gleichzeitig sagt er, ihr habt euch bekehrt von den Götzen zu dem lebendigen Gott, Kapitel 1, auf den sie warten. Jesus Christus wird wiederkommen. Und so endet Kapitel 1 wieder mit der Wiederkunft des Herrn. Und in Kapitel 2 redet Paulus, wie sie treu geblieben sind. Trotz Verfolgung haben sie eine Sehnsucht nach den Brüdern zu sehen und gleichzeitig sind sie treu geblieben dem Herrn. Und da lesen wir in Kapitel 2 am Ende auch. Darum wollten wir auch euch, auch zu euch kommen, ich, Paulus, einmal, sogar zweimal, doch der Satan hat uns gehindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhmes? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Hier geht es wieder um die Wiederkunft. Paulus sagt, ihr Lieben, wir werden bald bei Jesus sein. Und dann werden wir sagen, das sind die Thessalonicher. Ihr seid unsere Krone. Ihr seid das Ergebnis unserer Arbeit, des Wirken Gottes. Es wird eine Wiederkunft sein. Wir werden alle vor dem Herrn stehen. Und wir wollen nicht mit leeren Händen. Das ist der Moment. Hier sagt Paulus, wir haben so gearbeitet. Ihr habt den Glauben angenommen. Ihr wartet auf den Herrn Jesus. Aber auf uns wartet auch Lohn für unsere Arbeit. In Kapitel 3 sehen wir, dass die Sehnsucht nach diesen Geschwistern in Thessalonich so stark ist, dass sie es in Athen nicht mehr aushalten, den Timotheus hinschicken und sagen, geh dahin, bring in Erfahrung, wie geht's den Thessalonichern, wie geht's den Geschwistern, was machen sie, glauben sie noch oder sind sie vielleicht zurückgekehrt in ihren Götzendienst oder ich mache mir Sorge, sagt Paulus. Und dann senden sie Timotheus, er kommt mit so einer guten Nachricht zurück. Paulus sagt, oh, wie schön, dass die Thessalonicher trotz Verfolgung, trotz schweren Zeiten treu geblieben sind. Und dann endet er hier auch, und zwar in einer qualifizierten Abschluss der Thessalonicher. 3, Vers 12, euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen gleich wie auch wir sie zu euch haben, damit eure Herzen stärke und sie untadelig seien in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Also, lasst euch stärken, dass ihr untadelig, das heißt mit anderen Worten, lebt heilig. Wisst ihr, was heilig bedeutet? Heilig bedeutet nicht sündlos, ne? Wir sind nicht sündlos. Man kann jetzt anfangen zu diskutieren, ja, der neue Mensch ist sündlos, ja, ich weiß es auch. Aber wir sündigen in unserem Leib. Das sind Gedanken, das sind Worte, das ist Charakter, das ist inneres Wesen. Jezorn ist Charakter oder Gewohnheit, weiß nicht, was ist das überhaupt? Also das sind so Bereiche, an denen wir arbeiten müssen. Wir müssen verändert werden. Der Herr kommt bald und dann sollten wir ihm ähneln, ihm gleich, immer gleicher aussehen. Und das sagt er, wenn der Herr kommt, dass ihr heilig seid. Heilig, im Alten Testament gab es auch Krüge, die heilig sind, oder? Das hat nichts mit Sünde zu tun. Heilig bedeutet abgesondert. Der Herr hat euch abgesondert. Wir sind noch in der Welt, aber nicht von der Welt. Das heißt, der hat eine Gemeinde und sie ist in dieser Welt, in dieser Finsternis abgesondert. Sie gehört mir. Und diese Gemeinde, ich gehöre ihnen. Braut und Bräutigam. So ist das Verhältnis. Und Gott will, dass wir treu bleiben, Wachstum haben, nüchtern sind, bis er kommt, so lange. Und wann er kommt, wissen wir nicht. Und deshalb gab es unter den Juden damals die Idee, der Herr kommt nicht zurück. Ja, sagt Petrus dann, warum denn nicht? Ja, das wurde schon lange erwähnt, aber der Herr ist immer noch nicht gekommen. Da sagt Petrus, 2. Petrusbrief, denn manche halten es für einen Verzug, dass der Herr kommt. Aber der Herr kommt nicht und er nennt den Grund, warum. Der Herr will nicht, dass jemand verloren geht. Deshalb wartet er noch. Er will, dass alle Menschen von Sünde zu Buße umkehren und gerettet werden. Das ist Gottes Warten mit seiner Ankunft. Und jetzt sehen wir auch im Kapitel 4, was wir gleich noch kurz lesen werden, ich werde noch ein paar Sachen dazu sagen, sehen wir, hier geht es um das persönliche Leben der Gläubigen dort. Sie waren aus der tiefsten Welt, aus Okkultismus rausgekommen, aus Hurerei und Ehebruch, aus der puren Finsternis sind sie zum Glauben gekommen, aus der Finsternis zum Licht. Und manche Gewohnheit hat man mitgeschleppt. Und vielleicht manche Sünden auch. Und deshalb redet Paulus in Kapitel 4, ihr habt das ja systematisch durchgenommen, glaube ich, ein bisschen. Ne? Euch ist es ja bekannt. Auch in Kapitel 4 sehen wir, dass Paulus appelliert an diese Menschen, an die Thessalonicher und spricht von ihnen. Kapitel 4, Vers 2, denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Der Herr Jesus hat den Paulus gesagt, was sie lernen sollen. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Wenn jemand sagt, was ist der Wille Gottes, dann hier haben wir eine Antwort, ganz klar, eure Heiligung führt ein Leben mit Gott, so wie es Gott gefällt. Und dann sagt er später, nicht in leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen, dass niemand zu weit gehe und seinen Bruder und diese in diese Angelegenheit übervorteilt. Merken wir, in welchem Bereich das hergeht, diese Unmoral. Die war auch da nicht ganz ausgerottet. Und so sagt Paulus, ey Leute, ihr müsst damit aufhören. Ihr dürft euch nicht heimlich hintergehen einander. Ihr dürft nicht einfach die Frau des anderen begehren. Gott ist Rächer. Gott ist Rächer. Und wer sich nicht dran hält, der verachtet Gott, steht hier. Und so geht Paulus weiter in dieser Botschaft und sagt ihnen, uns erwartet doch etwas. Und Timotheus kehrte nach Athen zurück zu Paulus und hat ihm erzählt, wie es den Thessalonichern geht. Und dann hat er dem Paulus erzählt, weißt du Paulus, die Thessalonicher haben ein kleines Problem mit der Wiederkunft des Herrn. Die sind ein bisschen irritiert. Viele sind gestorben, einige leben. Was ist da für eine Reihenfolge? Wie wird es sein? Die haben keinen Durchblick mehr. Und dann schreibt Paulus diesen Brief und gibt eine Antwort. Und jetzt ab Vers 13. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Das heißt, Unwissenheit war da und Paulus schreibt, besorgt um diese Gläubigen. Ich möchte, dass sie informiert sind. Die sollen nicht in Unwissenheit bleiben. In Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, das sind die gestorbenen Menschen, damit ihr nicht traurig seid, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Ja, habt ihr schon mal gesehen, wie Menschen trauern, wenn einer verstirbt? Wie dramatisch, wie traurig. Selbst wir Christen, die wir an die Auferstehung glauben, haben Mühe und Not mit diesem Thema. Der Tod ist hässlich. Der Tod ist der Feind Gottes. Und genau dieses Thema behandelt Paulus in 1. Korinther 15. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Der Tod ist nicht auf dem Kreuz besiegt worden. Da ist er nur bestätigt. Der Tod ist 3 Tage später besiegt worden, durch die Auferstehung. Und weil Christus lebt, werden wir auch leben. Das ist die Botschaft in 1. Korinther 15, auch andere Stellen. Und ihr sollt nicht so traurig sein wie die anderen, die keine Ahnung haben von der Bibel, die das nicht gehört haben, auch nicht glauben, sondern, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Das heißt, Leute, auch unsere Verwandten, unsere Freunde haben geglaubt, die sind gestorben. Das ist nicht vorbei. Es kommt an einem Tag, sie werden auferstehen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Also wiederum dieses, vom Herrn kommt dieses. Wir, die wir leben, bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvor kommen. Er spricht in Wir-Form. Das heißt, Paulus hat schon gewartet auf das Wiederkommen des Herrn. Alle Spezialisten von heute, die anfangen zu rechnen mit Zahlen, und mit Israel in Verbindung und so, und wann der Herr kommt. Der Herr Jesus sagt, der Menschensohn weiß nicht die Zeit und nicht den Tag, wann er wiederkommen wird. Nur Gott allein. Jesus als Mensch durfte das so sagen. Gott weiß, auch Jesus weiß, wann er kommen wird. Und viele Menschen fangen an zu erklären, wann Jesus wiederkommt, die Anzeichen. Wir können nur sagen, bevor es dunkel wird, bevor es anfängt zu stürmen, es wird regnen, oder? Nur wann? Das steht noch in den Sternen. Das kann sein, dass es erst nachts regnen wird. Wir wissen, der Herr kommt bald, ist so nah, den kann man schon fast greifen. Aber der ist noch nicht da, der wartet bis in die Ukraine. Vielleicht dein Ehemann, deine Ehefrau, vielleicht deine Kinder zum Glauben kommen, bis der Letzte glaubt. Und wenn die Zahl der Heiden voll ist, dann wird er wiederkommen. Und zu dieser Thematik hat er ja in 1. Korinther auch gesprochen. Und ich möchte das mal kurz vorlesen. 1. Korinther 15, Vers 12. Das ein paar Minuten haben wir noch, genau. Das ist das ganze Kapitel, wo die Korinther gesagt haben, ach, weißt du was, der Mensch wird sterben, er verfault und das ist vorbei sowieso. Lass uns essen und trinken und sogar Hurerei treiben. Das ist sowieso alles für die Erde, wird ja alles Erde werden. Und Paulus sagt, nein, so geht es nicht. Das wird in 1. Korinther 6 behandelt. Also diese Schlussfolgerung nach dem Motto, wir kriegen einen neuen Leib, der alte können wir vergeuden, wie wir wollen, das existiert, diese Möglichkeit existiert nicht. Und dann kamen die Korinther auf die Idee, es gibt ja gar keine Auferstehung. Und auch dieses Thema wird behandelt im 1. Korintherbrief. Und ab Vers 12, da lesen wir ein paar Verse. Wenn aber der Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche unter euch, es gäbe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Das ist eine logische Schlussfolgerung. Wenn es keine Totenauferstehung existiert für uns Menschen, dann ist Christus auch nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Also Paulus sagt, wir haben doch überall erzählt, Christus ist auferstanden und ihr sagt, er ist nicht auferstanden. Das bedeutet, wir haben euch belogen oder wie? Diese Frage stellt Paulus an die Korinther. Und er sagt, wenn das stimmen sollte, dann frage ich mich, warum habe ich mich steinigen lassen, mit Ruten schlagen lassen, Schiffbruch erlitten, warum werde ich verfolgt? Wenn Christus nicht auferstanden ist, wofür mache ich das denn überhaupt? Und das ist eine berechtigte Frage. Ihr Lieben, warum leben wir als Christen? Ja, weil wir die Hoffnung haben auf die Auferstehung. Wir leben auf ein Ziel hin. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist auch euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Genau das ist der Moment, wo die Thessalonicher sagen, was ist denn mit unseren Verwandten, Bekannten, Freunden, die entschlafen sind? Und die Zeugen Jehovas kommen genau mit Vers 19, der jetzt gelesen wird. Die kommen, wisst ihr, die lesen ja nicht im Zusammenhang, die kommen zu Neubekehrten und sagen, schaut mal, was in der Bibel steht. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. So gehen Zeugen Jehovas vor. Aber Paulus sagt, ja, wenn es keine Auferstehung gibt und wir auf ihn gehofft haben, aber alles umsonst, dann sind wir die elendsten Menschen, aus dem Zusammenhang rausgerissen. Und so arbeitet der Feind immer mehr, immer mehr. Und auch hier waren die Thessalonicher entmutigt. Ihr Lieben, wir dürfen wissen, alle, die uns nahestehen, vielleicht hat jemand schon eins von der Kinder beerdigt, vielleicht Ehepartner, andere Verwandte, die gar einem ganz nah und lieb waren, die sind entschlafen. Wenn sie im Herrn entschlafen sind, die werden auferstehen. Und dann sagt Paulus hier, denn der Herr selbst, also Jesus Christus selbst, wird, wenn der Befehl ergehen und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Der Jesus kommt vom Himmel herab, bis zu den Wolken oder drunter noch oder drüber, also der wird kommen. Und dann plötzlich werden sich alle Gräber auftun. Das ist wahrscheinlich so eine symbolische Sprache, weil es gibt ja viele Seebestattungen und Feuerbestattung und so weiter. Jedenfalls, diese Menschen, die verstorben sind in Christus, plötzlich, bam, die leben, die Seele ist ja da, nur der Leib ist ja gestorben und die Seele bekommt einen neuen Leib. Und dann werden wir in diesem, also diejenigen, die verstorben sind, werden plötzlich dem Herrn Jesus entgegengerückt werden. Und ja, danach werden wir, die wir leben, übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Das heißt, es gibt kein vorher und später, wir zuerst, ihr später oder irgendwie, sondern der Herr wird die Toten auferwecken und ich sage mal bildlich als Mensch, ja, und sobald die Toten auf unserer Ebene sind, bei der Auferstehung, dann werden wir zusammen, die Gläubigen werden zu ihm entgegengehen. Und das wird ja unter, wie ich gelesen habe, die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt. Also das wird anscheinend mit der Posaune begleitet. Und deshalb, liebe Geschwister, machen wir diese Thematik nicht so kompliziert. Ganz einfach, wir wollen den Herrn fürchten. Ich schließe jetzt ab mit einem Beispiel. Denn an unserer Vorstellung über die Entrückung und ewiges Leben hängt unser Leben ab, die Qualität des Christenlebens. Ich habe die Tage mit einem gut Bekannten gesprochen, seine Christ angeblich jedenfalls, einer freien Gemeinde. Seine erste Ehe geschieden, gescheitert. Hat eine zweite. Oh, Cornelius, ich bin so glücklich. Zweite Ehe. 12 Jahre sind vergangen. Er kam von der Arbeit nach Hause. Im Haus hat er nur den Teppich wiedergefunden. Ausgezogen mit allem, was drin war. An einem Tag war die Frau weg. Auch gläubig. Jetzt sag ich, und was hast du jetzt vor? Ja, jetzt werden wir erstmal teilen müssen. Hab und gut. Sie kam mit nichts, geht mit der Hälfte von mir weg. Ich sage, ja, das ist eigentlich tragisch, aber nicht das Wichtigste. Und was machst du jetzt? Ja, ich habe jetzt eine neue Beziehung. Also das, ich sage, und willst du heiraten? Nein, ich werde nicht heiraten. Und dann sage ich zu ihm, wie viel Verheißung hast du fürs ewige Leben? Weißt du, dass der Herr Jesus bald kommt? Du bist 70. Der Jesus wird bald kommen. Hura und Ehebrecher werden das Reich Gottes nicht erben. Ja, aber ich habe mit meinem Pastor gebetet. Ich sage, dein Pastor, sag ihm schöne Grüße. Wenn jemand etwas anderes sagt, als was da gefunden wird, dann hat die Bibel recht, nicht irgendeiner, auch ich nicht. Wenn ich was anderes sagen würde, habe ich nicht recht. Gott hat recht. Und kümmere dich um dein ewiges Heil. Wenn du noch 20 Jahre leben solltest, bist du 90. Diese Frist ist so klein gegenüber der Ewigkeit. Setz nicht alles auf eine Karte mit deiner Sünde. Überleg mal nach. Gut, Cornelius, danke. Ich werde nachdenken, sagt er. Ja, ihr Lieben, wir wollen einfach uns zusammenreißen. Auch in Europa hängt die Wolke über uns schon. Es wird immer dunkler. Die Gesellschaft will Gott nicht mehr haben. Was ist mit uns? Sind wir in der Erwartung des Christus, des Gesalbten oder sind wir immer noch unterwegs und wollen irgendwie große Dinge erreichen. Möge der Herr uns helfen, dass wir ein Zeugnis sind und selber stabil bleiben, bis der Herr wiederkommt. Amen.